and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Ich finde immer, wenn man dieses ganze Bild zusammennimmt, also der hatte diese scharfen Krallen, der hatte ja riesengroße Zähne, der hat gut gerochen, der hat gut gesehen. Das spricht nicht dafür, dass der nur Aas gefressen hat. Meiner Meinung nach hat er auch aktiv gejagt.
Völlig okay, wenn ihr nur wegen T-Rex und Giraffatitan ins Museum kommt. Es ist eben ein hervorragender Ort, um der Leidenschaft für Dinosaurier zu frönen. Ob jetzt mit 6 oder 66 Jahren. Allein popkulturell ist klar, Dinos sind arschcool. 7 Jurassic Park-Filme können da nicht lügen. Und genau diese Filme könnten überhaupt der Grund sein, dass wir eine lebendige Vorstellung von T-Rex, Brachiosaurus, Spinosaurus und Co. haben. Nur, wie wissenschaftlich genau ist dieses Bild? Wie nah war Jurassic Park an der Realität? Ich will nicht flexen, aber wir haben da eine Dino-Expertin am Museum, die lässt sich mit keiner Fachfrage aus der Ruhe bringen. Dr. Daniela Schwarz, die treuesten Beats & Bones-HörerInnen kennen sie schon, denn Daniela war schon Gast in einer der allerersten Folgen. Knochenjob Dinosaurier. Sie ist Paläontologin und Dino-Forscherin, hat 2019 mit KollegInnen die Dinosaurierart Warmvera caudia keraniae beschrieben. Ein pflanzenfressender Dino, 4,5 Meter hoch und 20 Meter lang. Forschung von großem Kaliber also. Am T-Rex hat sie ebenfalls geforscht und steht Film und Fernsehen in Sachen Dinosaurier Rede und Antwort. Schön, dass du wieder zu Gast bist, Daniela. Ebenfalls hocherfreut ist unser Host, Lukas Klaschinski.
T-Rex, Velociraptor, Triceratops, Brachiosaurus, Dilophosaurus, Dinosaurier, die es im ersten Jurassic Park zu sehen gab. Im Museum gibt es auch einige Protagonisten aus diesem Film zu bewundern. Mittlerweile sind mehr als 30 Jahre nach dem ersten Film vergangen und nicht nur in der Special Effect Animationswelt haben sich Sprünge getan. Ganz sicher auch in der Wissenschaft. Und deshalb schauen wir uns heute den wissenschaftlichen Stand der Dinge rund um T-Rex, Velociraptor, Brachiosaurus und Co. mal genauer an. Daniela. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du warst ja die erste Folge von diesem Podcast jemals und jetzt schließt sich der Kreis und hoffentlich öffnet sich der Kreis auch nochmal wieder und wir machen noch mehr Folgen. Aber heute geht es nach 4 Jahren darum, dass wir nochmal über Dinos sprechen und heute geht es um einen Film, der die Dinosaurier in die Popkultur gebracht hat. So kann man es eigentlich sagen. Mittlerweile gibt es 7 Jurassic Park Filme. Der erste kam am 11. Juni 1993 in die Kinos, also vor mehr als 30 Jahren. Wie alt warst du, als du den Film gesehen hast? Weißt du es noch?
Oh, da muss ich überlegen. Also ich habe 94 Abi gemacht. Das heißt, da war ich 17 wahrscheinlich, ja.
Okay. Hat der Film was mit dir gemacht? Also hat er eine Rolle in deiner Berufswahl gespielt?
Das eher nicht. Dass ich Paläontologie studieren wollte, wusste ich damals schon. Aber ich war allgemein auf fossile Wirbeltiere aus, aber jetzt nicht unbedingt Dinosaurier. Also das hat mich jetzt in der Berufswahl zwar nicht noch bestärkt, aber es war trotzdem ganz spannend, das zu sehen natürlich.
Es heißt, dass gerade der Frauenanteil nach dem Film unter den Paläontologen gestiegen ist auf fast 50%. Das heißt, da hat sich tatsächlich was getan. Also der Film hatte seine Wirkung und seine Werbekraft, nur nicht auf dich.
Naja, also im gewissen Sinne schon. Das hat natürlich die Paläontologie als Forschungsrichtung, in dem man so ein Tier eben rekonstruieren kann, wie das mal ausgesehen hat oder so, da hat das schon eine große Strahlkraft gehabt. Nur war ich jetzt nicht so, dass ich sagte, ich muss jetzt unbedingt über Dinosaurier arbeiten. Mhm. Und ich habe in der Tat dann auch mit fossilen Krokodilen angefangen.
Ah ja, was hat dich überhaupt in die Paläontologie gebracht?
Also ich habe mich eigentlich immer für Tiere interessiert, auch viel Biologie gemacht. Und bei uns in Weimar, wo ich herkomme, gibt es ganz viel Versteinerungen auf den Feldern, die man also aufsammeln kann. Das hat mein Interesse geweckt. Und dann hat man eben immer im Museum so diese Rekonstruktion dieser urzeitlichen Landschaften gesehen. Und ich fand das wahnsinnig spannend, einfach aus so versteinerten Resten oder einzelnen Knochen eben so ganze Tiere rekonstruieren zu können, so Detektivarbeit zu machen. Und das hat mich dann so da reingebracht.
Ja. Und nochmal auf Jurassic Park zu gucken, hatte das einen positiven Effekt auf die Forschung? Also ist das öffentliche Interesse überhaupt wichtig für Forschungsgelder schon, ne?
Also das spielt eine große Rolle, dass man eben dieses Interesse hat, denn die Leute gehen ja dann entsprechend in Museen und in Forschungseinrichtungen und wollen auch wissen, was die Leute denn so erforschen. Und man hat es dann natürlich auch leichter, das zu kommunizieren, was man macht. Und es wird dann auch leichter, Forschungsgelder für spannende Projekte einzuwerben, wenn es eben so ein öffentliches Interesse auch gibt.
Mhm. Bei Jurassic Park war es ja so, dass Paläontologinnen als wissenschaftliche Berater dabei waren. Und die Dinosaurier in Jurassic Park wurden ja ziemlich aufwendig animiert und teilweise wurden auch lebensechte Puppen nachgebaut. Was ich mich frage, der Film hat sicherlich von der Beratung profitiert, aber haben auch die Wissenschaftler von der eingesetzten Animationstechnik von Jurassic Park profitieren können? Also war das so ein Wechselwirkungsprinzip?
Also von der Technik selber nicht unbedingt, weil wenn man jetzt für einen Film was animiert, ganz andere Prozesse einsetzt, als wenn man jetzt zum Beispiel wissenschaftlich rekonstruiert, wie ein Dinosaurier sich bewegt hat. Da hat man spezielle Programme, wo man die Muskeln modelliert und dann eben diese Beißkräfte zum Beispiel beim Beißen jetzt oder irgendwas. Mhm. Das ist wieder ein anderer Vorgang. Aber grundsätzlich ist es natürlich interessant gewesen, das umzusetzen, was man sich als Wissenschaftler berechnet und ausgedacht hat und zu sehen, ob das denn auch funktioniert in so einer Animation. Denn am Ende muss ja ein Tier rauskommen, was sich auch auf eine Art und Weise bewegt, die man jetzt als plausibel empfindet. Wenn da irgendwie so ein Tyrannosaurus vor sich hin hinkt, dann wundern sich alle. Also das musste halt stimmen. Von daher war das als Rückkopplung schon ganz interessant und gut.
Und wenn wir schon bei Technologie sind, im Film wird Dino-DNA aus Millionen Jahre altem Blut einer Stechmücke gewonnen und die Lücken mit Frosch-DNA ergänzt. Also wie realistisch ist das? Und an der Stelle, glaube ich, muss man auch sagen, die im Film gezeigte Elefantenmücke ernährt sich gar nicht von Tierblut, sondern von Pflanzensäften, oder?
Genau, ja. Das ist nach wie vor ein Thema, wo wir noch nicht sagen können, soweit sind wir. Aber ich würde eben jetzt mit Blick in die Zukunft und diese rasanten Entwicklungen, die Wissenschaftler macht oder eben auch neue Funde, sagen, man weiß es einfach nicht. Im Moment ist es so, was wir wissen, ist, die DNA zerfällt recht schnell. Nach 10.000 Jahren etwa ist nichts mehr da. Und ich hatte gelesen, irgendwie nach 550 Jahren oder so ist eben diese Haltbarzeit, dann ist schon die Hälfte weg. Und dementsprechend ist es dann natürlich ganz schwierig, aus solchen Schnipseln irgendwas noch zu ergänzen. Also vielleicht als Vergleich kann man ja jetzt diese Mammutmumien nehmen. Da ist es bis heute auch noch nicht gelungen, einen Mammut richtig zu klonen oder wieder zu beleben, obwohl das auch versucht wird. Es ist wahnsinnig aufwendig. Und da kommt auch noch hinzu, der Bernstein selbst ist auch nicht so ein geeignetes Medium, weil eben durch diese Säuren in diesem Harz sich natürlich solche Bestandteile, also wie DNA oder so, auch wirklich so weit auflösen würden, dass man dann nur noch so kleinste Fragmente hätte.
Gehen wir mal davon aus, wir würden es in irgendeiner Form hinkriegen. Würden sich Dinosaurier heute überhaupt in dem mitteleuropäischen Klima, was wir haben, wohlfühlen?
Also die sind ja klimatisch relativ weit verbreitet gewesen. Wir kennen Dinosaurierfunde auf allen Kontinenten, auch eben in dem Bereich, der heute in der Arktis liegt und der auch damals eben in hohen, also in Polarregionen lag. Damals waren die Pole zwar nicht vereist, aber es gab eben durchaus auch diesen polaren Winter dann, wo es eben einfach kalt und dunkel war. Von daher denke ich, viele hatten ja auch Federn, ne? Die hätten sich vielleicht vom Klima her schon irgendwie anpassen können. Aber wenn man jetzt eben die Lebensräume betrachtet, die ja heute sehr fragmentiert sind, sehr klein sind, dann so ein Riesendinosaurier, der findet nichts zu fressen, oder eben die Pflanzenfresser hätten wahrscheinlich gleich die ganzen Wälder ratzeputzkahl gefressen und so schnell wächst das dann nicht mehr nach. Also es würde natürlich Probleme geben, jetzt so ein Riesendino hier zu haben.
Ja, vor allem Wegrennen war ja immer ein großes Thema in Jurassic Park und das hat meistens im Film nicht so gut geklappt. Gerade der T-Rex war im Film sehr flink. Wie schnell konnte der T-Rex damals wirklich werden? Also so schnell wie im Film gezeigt oder war es eher ein langsamer Aasfresser?
Also es wird ja immer wieder neu berechnet, wie schnell der gelaufen ist, weil T-Rex natürlich nach wie vor großes wissenschaftliches Interesse hervorruft. Und es gab vor 2 Jahren ein neues Paper, das hat berechnet, dass der wahrscheinlich nur 5 bis 8 km/h hatte pro Stunde. Das wow. heißt, man hätte jetzt als sportlicher Mensch oder eben auf dem Fahrrad hätte man dem wahrscheinlich noch abhauen können. Nur muss man natürlich auch sehen, der macht ja auch größere Schritte, weil er größer ist. Also man hat sich schon anstrengen müssen, nur so mit dem Auto wie da eben im Jurassic Park wären die wahrscheinlich locker weg gewesen und hätten ihn vermeiden können. Ja.
Wie ermittelt man denn eigentlich posthum die Laufgeschwindigkeit von so einem Tier?
Also das ist sehr unterschiedlich und auch sehr komplex. Da werden auch Muskeln rekonstruiert und dann macht man so Simulationsmodelle, wie sich die Gelenke biegen und wie viel Muskelkraft der aufwenden konnte. Und in dieser neuen Studie haben die das eben auch korreliert mit Trittsiegeln, also mit Spuren und die Spurweite noch dazu genommen. Und dann schaut man eben, wie das zu dem Gewicht passt, wie das Tier sich selber überhaupt beschleunigen kann.
Die Körpermasse der großen Dinosaurier war ja auch wahnsinnig beeindruckend. Im Film hat die animierte Puppe des T-Rex allein schon 9 Tonnen gewogen. Und ich habe mal gehört, dass die schwersten Dinosaurier so 40 Tonnen auf die Waage gebracht haben. Was bedeutet das für einen Körper, so schwer zu sein, außer dass er sich schwer auf Geschwindigkeit bringen lässt, weil er die Masse als solches träg ist, ne?
Also für so einen Dinosaurier bedeutet das natürlich, dass er das auch alles tragen muss und gegen die Schwerkraft irgendwie abstützen muss. Ein Hauptmerkmal der Dinosaurier ist ja, dass die ihre Beine gerade unter den Körper gestellt haben. Also wie wir Säugetiere auch. Na, wenn man so einen riesigen Sauropoden mit seinen vier elefantenartigen Beinen anschaut, der hat eben wirklich gerade unter dem Körper stehende Beine, eben auch wirklich wie ein Elefant. Andere Reptilien haben das nicht, die haben so abgespreizt Gliedmaßen. Wenn man sich jetzt ein Krokodil vorstellt als Vergleich, dass eben die Beine oder eben auch die Vordergliedmaßen zur Seite ausspreizt, das ist bei so einer Masse nicht möglich, weil man dann einfach so eine Scherkraft hat, dass da die Gelenke kaputt gehen würden. Das heißt, das ist wahrscheinlich wirklich eine Hauptinnovation, die war ganz früh bei Dinosauriern schon da und hat das sicherlich ermöglicht, dass sie eben so schwer werden konnten. Dann kommt noch dazu, dass sie natürlich auch als Strategie gegen dieses große Gewicht hatten, dass sie Luftsäcke hatten. Also man muss sich das wie beim Vogel vorstellen, dass sie so blasebalgartige Luftapparate im Körper hatten. Diese Blasebälge haben eben die Lunge mit ventiliert und belüftet und haben aber gleichzeitig auch so kleine Ausstülpungen gebildet, die sich überall in die Wirbelknochen reingefressen haben. Sodass die Wirbel, wenn man die durchschneidet oder eben in der Computertomographie anschaut, da sehen die aus wie ein Schweizer Käse, also wirklich völlig ausgehöhlt. Und bilden so eine Art stabiles Fachwerk. Damit ist noch mal ein Drittel von diesem Knochengewicht allein schon weggegangen. Und das macht einfach viel aus, ne? Wenn man zum Beispiel unseren großen Brachiosaurus oder Giraffa Titan eben in der Ausstellung anschaut, der wurde früher auf bis zu 80 Tonnen geschätzt. Wow. Mittlerweile ist man bei einer Gewichtsschätzung von etwa 30 Tonnen. Das ist ein Riesenunterschied dann. Ja.
Also sprechen wir von Hohlknochen eigentlich, oder?
Genau, also vogelähnliche Hohlknochen. Die sind allerdings nicht bei allen Dinosauriern vorhanden. Also die Vogelbeckendinos haben das nicht, aber die sind auch nicht so groß geworden.
Wie war das denn nochmal mit der Verwandtschaft zwischen Vögeln und Dinos? Hühner sind ja die nächsten Verwandten, oder?
Ja, also Hühner als Teil der Vögel sind quasi die nächsten Verwandten der Dinosaurier. Die Vögel haben sich direkt aus den Raubdinosauriern entwickelt und das wissen wir eben durch mittlerweile eine große Reihe von Fossilien, die eben so Bindeglieder zwischen Raubdinosauriern und Vögeln darstellen, die Feder haben und eben so eine mosaikartige Entwicklung dieser Vogelmerkmale.
Und diese Luftsäcke, das ist eine Parallele zwischen den heutigen Vögeln und den Raubsauriern von damals. Was gibt es noch?
Ein ganz wichtiges Merkmal sind natürlich die Federn, die sich gar nicht unbedingt zum Fliegen erstmal entwickelt haben, sondern ganz ursprünglich so ganz kleine puschelartige Flaumfedern waren, die eben geholfen haben, das Tier warm zu halten. Die sind vor allem bei diesen kleinen Dinosauriern erstmal aufgetaucht und aus Schuppen entstanden und haben sich dann eben immer weiter differenziert, sodass sie eben auch zum Brüten mit eingesetzt werden konnten und zum Display, also dass die Tiere eben so Imponiergehabe machen konnten oder eben Signale machen konnten. Und erst später, als dann der Vorderarm auch in so eine Richtung Flügel umgestaltet wurde, da entstanden dann auch richtig die Flugfedern.
Mhm. Wusste man das zu Zeiten des Films eigentlich schon von Jurassic Park, dass der T-Rex eigentlich mit Federn ausgestattet war?
Also es war schon bekannt, dass es befiederte Dinosaurier gibt. Beim T-Rex bin ich mir gar nicht sicher. Also man geht ja auch heute davon aus, dass der nicht unbedingt ganz von Federn bedeckt ist, sondern vielleicht eben so ein paar Imponierfederchen irgendwo hatte. Aber es gibt eben kleine Verwandte vom Tyrannosaurus, die auch Federn hatten. Und ich meine, dass damals wohl darauf verzichtet wurde, das zu modellieren, weil es so aufwendig gewesen wäre. Das wurde ja später in diesen Jurassic World Film ist das ja mit aufgegriffen worden. Da gibt es ja verschiedene befiederte Dinos, aber damals hat man es eben auch bei den Raptoren hat man es nicht gemacht und eben beim T-Rex auch nicht.
Und so hat sich das Bild dann verbreitet erstmal auch in der Popkultur, ne?
Genau, das war ja damals so die erste moderne Rekonstruktion von solchen Dinos und deshalb hat man die eben erstmal ohne Federn so wahrgenommen.
Wie wurde eigentlich herausgefunden, dass sie Federn hatten? Weil Federn versteinern ja nicht im klassischen Sinne, oder?
Das ist richtig. Also bei den meisten Dinosauriern haben wir nur die Knochen und eben keine Federn und auch keine anderen Weichteile. Es gibt aber bestimmte Gesteinsschichten, die eben diese Federerhaltung ermöglichen. Der Prototyp ist ja Archaeopteryx, der Urvogel, eben aus den Solnhofener Schichten in Süddeutschland. Da haben wir so einen ganz feinen Plattenkalk. Das war eine Art Lagune, wo die Vögelchen eben immer drüber geflogen sind und dann irgendwann ist mal einer abgestürzt und ganz schnell unter Wasser gekommen und wurde ganz schnell eingebettet. Und da waren keine Bakterien da, sodass diese Federabdrücke sich erhalten konnten. Ein anderes Beispiel ist in China, in der unteren Kreide gibt es die sogenannte Jehol-Formation. Das waren vulkanische Aschelagen. Da ist also ganz schnell so ein Vulkan ausgebrochen und die Tiere sind eben ganz schnell unter dieser Asche da begraben worden. Auch nicht großartig von Bakterien zersetzt gewesen. Da hat man ganz fantastische Federerhaltung eben von solchen Übergangsformen.
Das heißt, man sieht da, dass es Federn gibt, aber die Farbe kann man nicht erkennen. Also wäre es hypothetisch denkbar, dass sie so bunt waren wie tropische Vögel?
Es ist denkbar. Also es wird ja jetzt immer mehr versucht, auch Informationen über die Farbe rauszukriegen, weil man, wenn man diese Federn beprobt, zum Teil die Pigmente oder die pigmenttragenden Zellen, die Melanosomen, eben noch nachweisen kann. Mhm. Und die haben immer so eine charakteristische Form. Also es gibt welche, die sehen aus wie so längliche Würstchen, welche sind eher rundlich wie Buletten. Und je nachdem, für welche Farbe die dann stehen, kann man eben zwischen Schwarz- und Rottönen das rekonstruieren. Mhm. Schwierig ist es halt bei diesen Schillerfarben oder so iridescierenden Farben, weil das sind so Strukturfarben, die sich überlagern. Da bin ich eigentlich jetzt auf dem Wissensstand, dass das noch nicht so leicht möglich ist. Aber zumindest so Teile, die dunkel gefärbt waren, das kann man zum Teil schon rekonstruieren.
Das heißt, stellen wir uns vor, sie hat ein Federkleid, stellen wir uns vor, auch ein farbiges. Wären dann auch sowas wie Balztänze denkbar, dass die aufgeführt wurden? Also ich stelle mir gerade den T-Rex in so einem Balztanz vor, oder ist das sehr unwahrscheinlich?
Also das ist durchaus möglich, ne? Gerade wenn man diese Displayfedern hat, die ja auch dann wahrscheinlich am Kopf oder irgendwie am Schwanz oder wo aufgestellt waren. Und man vergleicht ja auch immer mit heutigen Tieren. Da liegt es natürlich nahe, wenn dieses Verhalten beim Vogel auch da ist, dass das möglicherweise auch bei so einem Raubdinosaurier da war. Jetzt muss man ja auch sagen, der T-Rex an sich ist ja nur ein Raubsaurier. Ne? Er ist zwar der größte, aber es gibt ja eine unendliche Vielfalt an kleinen bis mittelgroßen Dinosauriern, die das durchaus auch gemacht haben können.
Er ist vor allem auch der berühmteste, ne? Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen, glaube ich, orientiert man sich häufig an ihm und die anderen stehen ein bisschen im Schatten manchmal. Zumindest in der Popkultur.
Ja, so schnell kippt das Bild. Tyrannosaurus Rex, eben noch der furchteinflößende Raubsaurier. Und jetzt der bunte Vogel, der Balztänze aufführt. Wer jetzt denkt, na klar, so eine Gegenüberstellung funktioniert auch nur so gut, wenn man die Gender-Stereotype verinnerlicht hat. Recht habt ihr. Denn Hand aufs Herz, der T-Rex ist schon männlich gelesen. Stilecht finden wir ihn. Ihn auf allen Gender-Stereotypen jungen Accessoires. Ob Brotdose, Pyjama oder T-Shirt. Kurzes Reflektieren also an dieser Stelle. Unsere Folge Queering Nature lässt grüßen. Hört da gerne mal rein, das ist ganz spannend, welche Denkweisen und Gender-Narrative da noch so hinterfragt werden. Es ist eben so, innerhalb der Fossilfunde von Tyrannosaurus Rex lassen sich Männchen und Weibchen gar nicht unterscheiden. Da müsste man sie schon mit Ei finden, um das eindeutig bestimmen zu können. Bei Tristan Otto hat man keins gefunden. Nicht zuletzt wegen seines Namens denken wir schnell, klar, Männchen. Laut Wissenschaft könnte er aber genauso gut ein Weibchen sein. Tristihanne oder so ähnlich? Zurück zu Lukas' Anmerkung. Der T-Rex, weiblich, männlich, dazwischen oder außerhalb, stellt viele seiner Artverwandten in den Schatten. Dabei gab es in Jurassic Park ja noch viele andere Dinosaurierarten.
Der Velociraptor sah in Jurassic Park ja eher echsenartig aus, sogar mit schlitzartigen Pupillen. War das falsch dargestellt?
Naja, also falsch würde ich das nicht nennen von der Darstellung. Der Velociraptor ist ja von der Größe, sagt man eben, ist der natürlich sehr stark überskaliert gewesen, weil die wahrscheinlich eben nicht größer als ein Meter waren. Aber es gibt ähnliche Raptoren, die eben diese 2 Meter Größe erreichen konnten. Von daher war es jetzt nicht falsch, sondern einfach eben dem Film nach angepasst. Und beim Velociraptor nimmt man ja an, dass der eben wirklich auch schon so beflügelte Federn hatte, also Federn an den Flügeln hatte und möglicherweise eben zum Beispiel auch schon auf dem Nest sitzen und brüten konnte. Also der ist einfach, sag ich mal, stark vereinfacht dargestellt. Er war wahrscheinlich eher vogelähnlich als echsenähnlich jetzt vom Aussehen.
Okay. Wie viel Dinosaurier steckt denn noch in den heutigen Reptilien?
Ja, also das ist bei Dinosauriern ja schwer zu sagen. Die anderen Verwandten wären ja die Krokodile, die auch nah verwandt sind. Ich meine, die legen alle Eier. Ja, das haben Dinosaurier auch gemacht. Was aber bei Dinos eben wirklich dieses Außergewöhnliche ist, ist, dass eben viel so vom Stoffwechsel auch an allem, also so eine Mischung sind. Es sind keine richtigen Reptilien, aber es sind eben auch nicht was man jetzt wie Vogel und Säugetiere zum Beispiel als echten Warmblüter oder so vom Wachstum her eben den Tieren so ähnlich bezeichnen könnte. Also die haben wahrscheinlich eben wirklich da so eine Nische gehabt, aber eben vor allem ja Eier legen und eben so reptilartiges Verhalten. Die hatten auch relativ einfache, gleichförmige Zähne.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine Ähnlichkeit. Die Schuppen, ne? Die Schuppenpanzer, also ein Panzer war es ja nicht, aber so eine schuppige Haut, die die ja auch hatten. Auch die befiederten Dinos hatten ja an den Füßen so schuppige Beine dann.
Wenn man mal so an die Szene mit den beiden Velociraptoren in der Küche denkt im Jurassic Park, die waren ja auf der Suche nach Beute. Hätten die Türen wirklich öffnen können? Waren die so intelligent oder wäre das eher ausgeschlossen?
Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher und die Wissenschaft bis jetzt auch nicht. Also die waren sehr intelligent, vergleichbar etwa mit dem Falken oder so eben heutigen Raubvogel, aber jetzt nicht zum Beispiel wie ein Papagei, der jetzt ja wirklich trainiert werden kann, bestimmte Dinge zu tun. Von daher, man weiß es einfach nicht. Es ist in den letzten Jahren sehr viel gemacht worden zu der Rekonstruktion vom Gehirn von Dinosauriern. Und man weiß auch, dass die eben bei den Raubsauriern immer größer wurden. Also während jetzt der T-Rex und auch noch Allosaurus oder eben so etwas an der Basis mehr verhaftete Dinos, die hatten ja noch relativ kleine Gehirne. Und dann sind die aber eben auf dem Weg zum Vogel immer größer geworden im Verhältnis zur Körpermasse. Und das spricht natürlich auch dafür, dass sie intelligenter wurden und einfach auch mehr konnten. Und ein Vogel braucht das ja auch zum Fliegen.
Ja. Und haben die ihre Beute mit ihren Krallen wirklich aufgeschlitzt, so wie das Dr. Alan Grant im Film dem Kind erklärt, um es einzuschüchtern? Oder ist das ein Mythos, um den Film ein bisschen dramatischer zu machen?
Also das hat man, glaube ich, damals gedacht. Mittlerweile gibt es auch da biomechanische Studien, ob das so leicht gewesen wäre. Und man sagt eben, wahrscheinlich haben die das eher nicht so gemacht. Aber diese Krallen waren eben auch wieder wie bei so einem Raubvogel dazu einsetzbar, dass die ihre Beute packen und festhalten konnten und dann eben den Rest einfach mit den Zähnen dann erledigt
haben. Aber der T-Rex hat ja recht kurze Arme. Konnte der überhaupt seine Beute packen? Ich meine, Krallen hat er auch gehabt, aber eben diese kurzen, zurückgebildeten Arme.
Ja, man kriegt immer das Bild, dass der mit seinem Arm nichts machen konnte, weil die eben recht kurz waren. Die waren aber sehr kräftig bemuskelt und er hat auch eben gut ausgebildete Oberarmknochen und alles und eben diese scharfen Krallen. Und man nimmt eben an, dass der sich eben auch zum Umklammern der Beute damit behelfen konnte. Möglicherweise auch, um sich am Partner festzuhalten bei der Paarung. Oder manche sagen, eventuell konnten sie sich damit auch helfen, so wieder umzudrehen, wenn die irgendwie mal lagen. Oder was ich eben jetzt auch gehört habe, dass eben diese Arme einfach dadurch, dass sie funktional waren, aber eben so kurz, dass sie einfach nicht im Weg waren, wenn da irgendwie zugebissen wurde oder mehrere vielleicht an so einem Kadaver gefressen haben, dass die sich dann nicht gegenseitig noch in die Arme gebissen haben. Alles ist möglich.
Und eine Mischung auch.
Eine Mischung ist auch möglich. Also Fakt ist, sie konnten auf jeden Fall ihre Arme benutzen, denn sonst wären die nicht so kräftig und muskulös noch
gewesen.
Stimmt,
das würde keinen Sinn ergeben, weil Muskeln verbrauchen Energie und dann würde man das nicht wollen. Wie ist es dann mit den Augen? Konnten die gut sehen?
Wahrscheinlich auch. Also wenn man sich den Schädel vom T-Rex anschaut, dann sieht man, dass die Augenhöhlen nach vorne gerichtet waren. Mhm. Und da gibt es auch viele Rekonstruktionen, wie diese Augen aussahen. Die waren ja recht groß auch im Verhältnis zum Körper und eben nach vorne gerichtet, sodass sie wahrscheinlich so ein binokuläres, also so ein beidseitiges Sehen haben konnten, dass das so ein überlappendes 3D-Bild sich zusammenrechnen konnten und wahrscheinlich auch gut Farb sehen konnten.
Also in einer Szene heißt es ja nicht bewegen, sonst sieht er uns. Das ist also realistisch, dass es ein fleischfressender Jäger war, dass T-Rex hauptsächlich auf Bewegung reagiert hat, weil ich habe mal gehört, dass er eigentlich eher einen starken Geruchssinn hatte und über Kilometer weit riechen konnte, vor allem auch Aas. Und in Jurassic World heißt es ja auch dann, da geht es dann um den Velociraptor, dass er Menschen aus 3 Kilometer Entfernung riechen kann. Also wie war es mit dem Geruchssinn? Und hat er mit den Augen gejagt, der T-Rex?
Also man würde jetzt davon ausgehen, dass das nicht so ist, dass er einen nicht sieht, wenn man da steht. Also sicherlich konnte der sehr gut auch unterscheiden zwischen Beute und Nichtbeute. Und der Geruchssinn war in der Tat sehr gut, weil auch das man durch Gehirnuntersuchungen sieht. Die haben also sehr gute und so lange Riechkolben, also auch die Raptoren. Deshalb nimmt man eben an, dass der Geruchssinn wirklich ausgezeichnet entwickelt war. Und ich finde immer, wenn man dieses ganze Bild zusammennimmt, also der hatte diese scharfen Krallen, der hatte ja riesengroße Zähne, der hat gut gerochen, der hat gut gesehen. Das spricht nicht dafür, dass der nur Aas gefressen hat. Der hat natürlich, also meiner Meinung nach, hat er auch aktiv gejagt. Ne? Die Beute war ja auch nicht so schnell damals, sag ich mal, die anderen Saurier. Und man sagt ja, der hat irgendwo im Wald gestanden oder so am Waldrand und gelauert und dann eben schnell zugelangt und wahrscheinlich eben schon auch aktiv gefressen. Dementsprechend hätte ich mich nicht darauf verlassen, da einfach zu stehen und zu warten, sondern
ja, mal, wir haben ja gehört,
dass er nicht so schnell war, wäre in das Auto gesprungen und lieber schnell weggefahren.
Hätte er da alleine gestanden, der T-Rex, oder hat er mehr im Rudel gejagt?
Ja, das weiß man auch nicht genau. Also wahrscheinlich diese riesigen Tiere sind wahrscheinlich eher Einzelgänger gewesen und haben ihre Reviere gehabt, so viel Beute hätten die sonst gar nicht machen können. Aber es gibt eben Funde, wo mehrere auch zusammengefunden wurden, Knochen von verschiedenen Tyrannosauriern. Ob das jetzt einfach eine Zusammenschwemmung war über lange Zeit oder ob die nun wirklich sich da an einem Ort dann durch irgendeine Katastrophe oder so gesammelt haben, das weiß man einfach nicht genau.
Im Film machen die Raubsaurier so löwenartige Geräusche. Wie akkurat ist das? Wäre so ein Vogelschrei dann nicht realistischer?
Ja, auch das ist was, wo man nicht so genau weiß, wie es wirklich war. Also diese Raubsaurier, die hatten ja nicht so ein Stimmorgan wie Vögel. Also diese Vögel haben ja so einen spezialisierten Kehlkopf, ne, den Syrinx. Da können sie eben allerlei Geräusche erzeugen. Das war bei den Raubsauriern nicht der Fall. Und wenn man sich jetzt Krokodile oder andere Reptilien anschaut, die brüllen schon eher so oder machen eben so einen Raunzen oder so. Aber auch eben, um miteinander zu kommunizieren. Ja, und wenn es eben dieses Hau ab, hier ist mein Revier ist, ne?
Ja.
Von daher würde ich schon eher, wirklich dieses Brüllen würde ich schon eher als realistisch ansehen, als jetzt irgendein Vogelschrei.
Ja. Und zu welchem Anlass hätte er dann gebrüllt? Also im Film schreit er ja gefühlt die ganze Zeit rum. Als Raubtier, der ja auch darauf angewiesen ist, den Überraschungsmoment zu nutzen, in den meisten Fällen, und diese Drohgebärde ja eines solchen Schreis nicht wirklich nötig hat, wäre es ein bisschen auffällig eigentlich, ne?
Genau, das sage ich ja auch. Also es gibt ja diese Szene, wo der auf diese Ebene da läuft und dann erstmal so brüllt und dann holt er sich eben seine Beute. Also das würde ich jetzt auch als unrealistisch einordnen. Also ich denke mal, wenn die gejagt haben, dann waren sie still, wie andere Raubtiere auch. Aber eben, wie gesagt, um sein Revier zu kennzeichnen, hat er sicherlich oder konnte er wahrscheinlich auch brüllen oder eben um jetzt direkt eben mit Rivalen sich zu verständigen. Vielleicht auch einfach, um eben mit Artgenossen, also eben Weibchen oder eben entsprechend die Männchen dann anzulocken, ist durchaus auch im Bereich des Möglichen. Ja, und hören konnten die ja auch ganz gut.
Mhm.
Ja.
Also hatten sie eigentlich die meisten Sinne ganz gut parat?
Ja. Also die hatten so einen Gehörsinn eben auch mit. Man geht davon aus, dass die vor allem tiefe Töne eben gut aufnehmen konnten. Dazu würde das Brüllen dann auch passen. In diesem höheren Tonbereich nicht so. Aber ich denke, das war schon ein Tier, das alle Sinne zur Jagd auch einsetzen konnte.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist der Brachiosaurus. Im Museum steht ja fast einer, ne? Erst wurde er, glaube ich, für einen Brachiosaurus gehalten, ist aber ein Giraffatitan. Waren das die größten Dinosaurier?
Also sie gehören mit zu den großen Dinosauriern und auch mit zu den größten. Bei uns im Museum, der hat ja so einen Guinness-Buch-Eintrag als größtes aufgestelltes Dinosaurier-Skelett. Ist also 13,27 Meter hoch, aber es gibt eben immer wieder jetzt auch Funde von noch größeren Dinosauriern. Ich glaube, der aktuelle Rekordhalter heißt Patagotitan. Der soll also über 30 Meter lang gewesen sein und 70 Tonnen gewogen haben.
Wow.
Dagegen ist unserer dann, na, Zwerg kann man nicht sagen, aber schon etwas kleiner noch. Also da ist nach oben auf jeden Fall noch Luft gewesen.
Wie viel musste denn so ein Brachiosaurus fressen, um überhaupt satt zu werden? In Jurassic Park gab es ja so eine Graslandschaft, es gab Bäume. Hätte das ausgereicht oder wäre da wahrscheinlich nicht satt geworden?
Also man geht davon aus, dass die ja um die 200 bis 400 Kilogramm am Tag gefressen haben, also entsprechend 15, 16 Stunden gefuttert haben. Jetzt muss man auch sagen, da, wo der Brachiosaurus oder eben auch der Giraffatitan, als die gelebt haben, das war ja im oberen Jura, etwa 150 Millionen Jahre zuvor, da gab es noch gar nicht diese ganzen Blütenpflanzen. Da gab es Koniferen, Araukarien, also so Nadelbäume, Ginkgos und so Baumfarne. Und es gibt auch Berechnungen, dass sie das alles auch gefressen haben und wahrscheinlich dann eben über mehrere Tage einfach verdaut haben. Also sie haben auch nicht gekaut. Und dann war das eben im Bauch und ist eben lange fermentiert worden, hatten sie noch so Mikroorganismen und dadurch haben die dann diesen Nährwert auch rausgekriegt.
Und wie haben die dann geschlafen? Weil hinlegen war ja wahrscheinlich nicht und auch nicht wieder aufstehen, wenn die erstmal lagen, ne?
Ja, das ist auch nicht so leicht zu sagen. Also so große Savannentiere wie Giraffen oder so, die schlafen ja auch im Stehen. Von daher ist das wahrscheinlich auch für diese riesigen Dinosaurier eher anzunehmen, als dass sie sich hingelegt hätten. Es gibt die Idee, dass die möglicherweise sich wie so hingekniet haben und dadurch eben so eine Ruheposition einnehmen konnten und dann eben einfach schnell auch wieder auf den Beinen waren. Aber das weiß man halt nicht so genau.
Schnell auf den Beinen wieder waren, heißt das, die waren auch Beute vom T-Rex oder waren die einfach zu groß und deswegen nicht angreifbar?
Also als der T-Rex gelebt hat, da gab es nur noch die sogenannten Titanosaurier und die gehören eigentlich nicht so zur Beute. Die waren wahrscheinlich auch wirklich zu groß. Ne? Aber es gibt ja durchaus Funde auch von Triceratops und eben anderen pflanzenfressenden Dinos, die so Beißspuren vom T-Rex haben, wo man annimmt, dass der die wahrscheinlich direkt bejagt hat auch.
Wir reden ja immer von Dinos und haben dann meistens den T-Rex und noch eine Handvoll anderer Arten im Kopf. Wie viele Arten gab es denn aber tatsächlich?
Also wir haben jetzt schon, glaube ich, 1100 und irgendwas Arten von Dinosauriern, etwa über 900 Gattungen, die beschrieben sind. Und man geht davon aus, dass es mindestens 2000 Arten gab, wobei es waren möglicherweise noch mehr. Denn es muss ja recht viel passieren, damit ein Lebewesen überhaupt fossil wird und muss der richtige Lebensraum sein und alles. Und ob man dann wirklich diese ganze Diversität an Dinosauriern erwischt, das ist schwer zu sagen. Es zeigt ja auch, es gibt immer noch neue Funde, ja? Und es gibt auch immer noch Bereiche auf der Erde, zum Beispiel in Afrika oder auch im Inneren von Australien, wo noch gar nicht aus verschiedensten Gründen richtig gesucht werden konnte.
Und über welchen Zeitraum lebten dann die Dinosaurier?
Also die sind entstanden in der oberen Trias, das ist etwa 225 Millionen Jahre her. Und die letzten richtigen Dinosaurier, also T-Rex und Co., die sind für 66 Millionen Jahren eben in der oberen Kreide, ne, durch diesen Meteoriteneinschlag ausgestorben.
Wow, eine lange Zeit, das müssen wir Menschen erstmal schaffen, ne?
Genau.
Also durch den Meteoriteneinschlag sind welche ausgestorben, aber ich habe gehört, das war nicht das einzige Problem, beziehungsweise gab es vorher auch schon Umstände, die den Dinos das Leben erschwert haben. Stimmt das oder war das tatsächlich nur der eine Einschlag?
Also dieser Meteoriteneinschlag, der auch nachweisbar ist durch einen großen Krater, der war das letzte Glied in einer langen Kette von Umständen, die eben diese Ökosysteme schon sehr verändert haben. Also man hat da über langere Zeit ja das Auseinanderbrechen dieses Urkontinents Pangea gehabt. Das haben sich eben Nord- und Südkontinente und dann eben diese einzelnen, auch die Ozeane gebildet. Das hat Meeresströmungen verändert und das Klima auch verändert. Es sind Blütenpflanzen entstanden, die auch zu einer veränderten Nahrungsquelle geführt haben. Es sind immer wieder Vulkane ausgebrochen und gerade eben zu diesem Zeitraum, kurz vor dem Meteoriteneinschlag, rekonstruiert man ja, dass das nur noch recht wenige Dinosaurierarten überhaupt gelebt haben, die aber in großen Herden da waren. Na, das sind eben diese Titanosaurier, also Sauropoden. Dann gibt's die Triceratopse und eben die Entenschnabeldinos, die Hadrosaurier und eben diesen Tyrannosaurus und noch andere. Und da kam eben auf diese sowieso schon veränderte und geschwächte Dinosaurierfauna, kam dann eben noch dieser Meteoriteneinschlag hinzu.
Und hat den Rest gegeben.
Dann gab's ja auch noch sehr verstärkt Vulkanausbrüche. Man kennt in Indien diese Deccan Traps, das sind so basaltische Laven, die eben über Jahrhunderte ausgeflossen sind und also wirklich tausende von Kilometern zugedeckt haben. Die haben ganz viel Kohlendioxid in die Atmosphäre entlassen und auch für sauren Regen mitgesorgt. Mhm. Das kam dann eben alles zusammen.
Aha, also eher ein graduelles Aussterben und kein plötzliches. So eine Riesenkatastrophe wie der Meteoriteneinschlag lässt sich aber auch viel besser erzählen. Das hat einfach mehr Dramatik. Eigentlich komisch, dass Roland Emmerich dieses Grand Finale der Dino-Geschichte noch nicht verfilmt hat. Wenn wir schon bei Erzählungen sind, die gibt es in Filmen, es gibt sie aber genauso in der Wissenschaft. Wir kennen die großen HeldInnen-Geschichten von AbenteuerInnen und EntdeckerInnen. Aber es gibt auch Namen, die es trotz großer Verdienste nie ins kollektive Gedächtnis geschafft haben. Einige ihrer Geschichten könnt ihr in unserer Folge Hidden Champions nachhören. Es geht also niemals nur um eine Geschichte. Und damit alle Geschichten und vor allem die richtigen und wichtigen erzählt werden, dafür gibt es unter anderem die Provenienzforschung und Danielas aktuelles Projekt.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was sich alles im Forschungsstand getan hat, wie Geschichten in Hollywood erzählt wurden. Du arbeitest gerade aber an einem Projekt, das sich um die Grabungskontexte und die Narrative darum dreht. Was genau untersucht ihr da?
Ja, wir haben ja im Museum eine große Dinosauriersammlung und auch der große Giraffatitan in der Ausstellung. Die gehören alle zu einer Sammlung, die in Kolonialzeiten hierher gebracht wurde. Wurde zwischen 1909 und 1913 im heutigen Tansania ausgegraben. Damals war das eben Kolonie Deutsch-Ostafrika. Und was wir jetzt machen eben mit diesem Material, ist einfach das umfassend zu erschließen, weil es gibt eben nicht nur die Dino-Knochen, sondern auch ganz viel Archivdokumente, Fotos, schriftliche Quellen und so weiter. Und wir digitalisieren jetzt in dem Projekt all diese Knochen und auch die Dokumente und wollen die auf so einer Forschungsplattform eben bereitstellen, sodass jeder sich informieren kann, was eben da ist und auch mit den Sachen arbeiten kann und nicht unbedingt nur ans Museum kommen muss.
Wie sahen denn Grabungen damals aus, zu Zeiten, als etwa der Giraffatitan ausgegraben wurde? Ist das damals wie heute ganz viel Handarbeit gewesen oder war es damals viel Handarbeit und heute mit einem Presslufthammer? Wie unterscheidet es sich?
Also man muss damals wie heute muss man viel Handarbeit machen. Also man hat damals eben mit der Schaufel gegraben und der Spitzhacke und dann eben dem Pinsel und dem Meißel darum gearbeitet. Das macht man heute noch so. Aber was eben der große Unterschied war, ist damals diese Fundstelle, die heißt Tendaguru, die lag eben etwa 50 Kilometer im Landesinneren entfernt von der nächsten Hafenstadt. Und man musste eben alles per Träger dort zur Küste transportieren, weil man keine Tiere einsetzen konnte. Aha. Die wären sonst wegen Tsetsefliegen eben gestorben. Und Autos gab es natürlich auch noch nicht. Heutzutage kann man alles ausgraben, ordentlich in Gipskappen legen und dann mit dem Pickup dann eben abtransportieren über kleine Straßen. Das war damals nicht möglich. Und man hat dann verschiedenste Transportbehälter auch gebaut und eben die Leute dann auf dem Kopf oder eben zwischen sich auch tragen lassen.
Aber dieses den Boden röntgen, wie es in Jurassic Park möglich war, das ist nicht realistisch, ne? Oder macht man das heutzutage auch schon?
Also das ist mir nicht so bekannt. In den meisten Fällen wird man sich Gesteine suchen, die aus der richtigen Zeit sind und eben auch aus dem Landbereich kommen. Im tiefen Meer gibt's ja keine Dinos. Und wird dann einfach losgehen und selber suchen, ob man irgendwo Funde findet.
Aber die Darstellung der Grabung, also das Freipinseln, das ist noch korrekt, ne?
Das ist schon korrekt. Also man muss nach wie vor auch sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, das kann man auch nicht ersetzen, weil man eben immer auch selber schauen muss und da eben ganz vorsichtig weiterarbeiten muss.
Ja, und gleichzeitig waren die Funde in dem Film ja bilderbuchartig und alle komplett und sehr unberührt und unzerstört, das ist wahrscheinlich auch nicht so realistisch, ne?
Nee, realistisch ist es eher, dass man eben wirklich einzelne Knochen hat, also zum Teil bei so einem Riesendino dann auch 2 Meter Knochen, die aber in mehrere Einzelteile zerfallen sind, aber oft auch noch zusammenhängend. Und dann muss man eben diese Teile wirklich einzeln nehmen und die dann im Präparationslabor wieder gipsen und zusammenkleben und härten.
Und eine allerletzte Frage noch, also vorletzte. Könnte man die Evolution zurückdrehen und aus Hühnern Dinos züchten oder ginge das nicht?
Ich denke, das ist auch sehr schwierig bis unmöglich, weil viele Merkmale, die Dinosaurier hatten, ja wirklich verloren gegangen sind und auch dann in dem genetischen Repertoire nicht mehr da sind. Ich bin jetzt natürlich kein Genetiker, aber ich stelle mir das eben schwierig vor. Ne? So ein Dinosaurier hat Zähne, bei Vögeln sind die eben lange, lange schon verloren gegangen. Der lange Knochenschwanz, auch die Art, wie die Muskeln ansetzen, um eben diesen Flug zu ermöglichen, das ist einfach so eine starke Umkonstruktion auch des Skelettes gewesen, dass man das nicht so wieder zurückdrehen kann.
Wir kommen jetzt zu einem Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen und Hörer schon kennen. Unser treuer Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, macht diesen Podcast ja erst möglich durch das Sponsoring. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und natürlich vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon immer vor der nächsten Beats und Bones-Folge gefragt. Und von uns gibt es da eine Schätzfrage in einem Reel. Und da könnt ihr fleißig mitraten. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast professionell beantwortet von unseren Gästen. Und Daniela, darum die Frage jetzt auch an dich. Wie groß ist der Fußabdruck des T-Rex, wie er im Film im Schlamm gezeigt wird? B, circa 2 Meter oder A, circa 1 Meter?
Der war etwa 1 Meter lang.
Ja, und das ist schon wahnsinnig riesig, ne? Wenn man sich das vorstellt, wenn wir so auf Abdrucksuche gehen im Wald und da sind Rehe und dann so einen 1 Meter langen Fußabdruck zu sehen, unglaublich. Also ist ein Wahnsinn. Daniela, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, wie das letzte Mal auch.
Dann bis zum nächsten Mal.
Jurassic Park Nummer 8 kommt im Juli 2025 in die Kinos. Da könnten wir ja mal überprüfen, wie viel wir von Danielas Input wiederfinden. In der nächsten Folge geht's dann von den ganz Großen zu den ganz Kleinen. Wir nehmen Käfer unter die Lupe, die by the way schon zu Dino-Zeiten in deren Nestern gelebt haben und die ein oder andere Dino-Feder verwerten konnten. Dass Käfer nicht nur eine Millionen Jahre alte Geschichte haben, sondern eine unfassbar große, vielfältige Insektengruppe sind, davon und viel mehr erzählt euch Johannes Frisch in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns ein paar Sterne auf Spotify da. Fühlt euch gedrückt. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen.